Das ist Aldente Entertainment.
Als ich gekündigt worden bin, da war ich Anfang 50. Das Alter, wo du eigentlich keine Chance mehr hast auf dem Arbeitsmarkt, ja? Denkt man.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Annette Weber, Teil 2.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Das ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit Annette Weber. Im ersten Teil des Gesprächs hat sie uns erzählt, wo ihre große Leidenschaft für Mode ihren Ursprung fand und warum sie ihren Kindheitstraum der Prima Ballerina am Ende doch nicht verwirklichte. Falls ihr diesen Teil noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Avantgarde war sozusagen dein Einstieg in die Modewelt, wenn man so will.
Das war meine große, weite Welt. Das war mit Modenschau und mit Designer. Und das war für mich die ganz große, weite Welt. Dann kam Beate Wedekind, das war die ganz, ganz, ganz große, weite Welt. Das war dann nochmal XXL, die war die Kolumnistin von der Bunte damals und gründete gerade die L. Und da dachte ich mir, mein Gott, wie toll. Und die haben eine Modetexterin gesucht. Und ich konnte ja gut texten. Ich habe ja als Jugendliche schon für die Speyerer Rheinpfalz geschrieben, so neben der Schule her, weil das war halt mein Talent und mein Interesse. Und das war immer ganz witzig und meine Pressemitteilungen waren halt gut. Dann haben wir uns getroffen und er hat gesagt, Mensch, hättest du da nicht Lust? Und natürlich hatte ich Lust. Ja, das war natürlich die Avantgarde, das war Modenschau in München mit Jungdesignern und die Elle, das war halt Paris und Claude Montana und Chanel und Dior und da wollte ich halt hin und ja, dann bin ich halt zur Elle gegangen.
Und wie war es dann tatsächlich? Oder hattest du was im Kopf? Oder wie war dann die Wahrheit? Wie hat sich das dann entwickelt?
Ach, das war ganz toll. Ah, weißt du, wenn du so jung Redakteurin bist, dann machst du ja auch so, dann hatte man ein Dreierzimmer und es war so wild und damals hat ja auch, musstest nicht aufs Geld achten, da konntest, da bist du wegen einer halben Seite bis nach Paris geflogen, ja. Und es war halt für mich wirklich toll, diese ganzen Reisen, die man damals gemacht hatte. Und es war, ja, es war die große, weite Welt. Und wir hatten ein Zimmer, da war auch die Corinna von Bassewitz, Gräfin Bassewitz, mit der ich heute noch ganz dick befreundet bin, die ich dann auch zur Install mitgeholt habe und so. Und das, da haben wir uns immer so gegenseitig hochgestachelt mit geilen Geschichten. Ich wollte immer tolle Geschichten erzählen, aber manchmal habe ich wahrscheinlich überdreht, ja. Und dann gab es immer irgendwie einen stellvertretenden Chefredakteur oder einen Textchef, ja, der es nicht verstanden hat, meines Erachtens nach, ja, oder der meine Texte redigiert hat. Und dann gab es aber Gott sei Dank die Renate Rosenthal, die hat, glaube ich, mein Talent erkannt und hat mich total gefördert.
Wer war das?
Renate Rosenthal war damals, die kam dann als Chefredakteurin nach Beate Wedekind. Und es waren im Übrigen immer Frauen, die mich gefördert haben, nie Männer.
Wer waren denn deine Mentoren oder Mentorinnen?
Also meine Mentoren waren natürlich Patricia Riekel später und anfangs die Renate Rosenthal, weil die an mich geglaubt haben. Ich war ja so ein bisschen immer, ich galt immer so ein bisschen als verrückt und schwer zu kontrollieren. Und ich war auch nicht so die ordentlichste. Mein Gott, mein Zimmer sah immer schlimm. Also mein Bürozimmer, das war immer so zugemüllt, ja, dass man schon sagte, um Gottes Willen, einmal musste ich sogar das Büro wechseln. Ja, das war so schlimm heutzutage. Das war halt einfach, das war das Chaos bei mir. Aber ich habe immer gute Geschichten rausgekriegt. Und bei der InStyle war es natürlich dann die Patricia Riekel, die mich immer hat machen lassen. Und journalistisch, muss ich sagen, habe ich sehr viel vom Axel Thora gelernt.
Wer ist das?
Das war ein Textchef oder stellvertretender Chefredakteur. Ich war ganz kurz bei der Bunte unter Franz Josef Wagner, weil bei der L war es dann irgendwann so, dass ich dachte, ich kann jetzt alles, ich muss jetzt einen Schritt mal weitergehen. Und Es hat mich auch eine Geschichte total genervt. Da musste ich eine Geschichte über ein Modelabel schreiben und habe mich da mit dem Geschäftsführer getroffen. Das war eine AAA-1-Sahne-Geschichte. Und als die Geschichte rauskam, war die Geschichte umgeschrieben. Und dann bin ich zur Chefredakteurin und habe gesagt, was soll denn das? Und habe gesagt, ja, also dieser Geschäftsführer hätte eben vieles rausgestrichen. Das müsste ich doch verstehen. Es wäre ein Anzeigenkunde. Und dann dachte ich, okay, das ist also jetzt kein Journalismus, sondern es ist nicht das, was ich will. Ich will den großen Journalismus und ich will die wahren Geschichten schreiben. Und dann bin ich zur Bunte. Als ob es da um die wahren Geschichten geht, ja. Egal. Aber dann bin ich eben zur Bunte rüber. Und der Axel Thora, der hat, das waren ja grauenvolle Arbeitszeiten, da ging es ja meistens erst nachts um 10 so richtig los und bis morgens um 5 und so. Und zwar wirklich 6 Tage die Woche. War wirklich richtig hart. Aber von dem habe ich einfach wirklich gelernt, auf Knopfdruck gute Geschichten aus wenig Material zu erstellen. Von dem habe ich den Journalismus gelernt, muss ich wirklich sagen. Das war auch die Präzision, keine Fehler zu machen, alles doppelt zu überprüfen, wirklich dieses knallharte journalistische Handwerk. Weil bei Bunte war es ja so, wenn du ein Akzent falsch geschrieben hast, hast du ein Anwaltsschreiben bekommen und eine Gegendarstellung, ja. Also musstest du schon drauf gucken, dass das alles super korrekt war.
Was waren denn so Geschichten bei der Bunten, an die du dich gut erinnern kannst, wo mit Sicherheit Prominente eine Rolle gespielt haben, die besonders waren für dich?
Deutschland, Society, so gehe ich zum Ball. Ja, ich hatte, habe ich gedacht, alles recherchiert. Ja, Frau Kinkel, damals die Gattin des Außenministers, hat mir sogar verraten, weil es so heiß ist, ich trage halterlose Strümpfe. Ich dachte, jetzt kommt, mit dieser Geschichte komme ich ganz groß raus. Ja, wir sitzen nachts um 4, halt der Chefredakteur Franz Josef Wagner. Ja, wie sind denn die ganzen Termine von den großen Bällen? Ich hatte natürlich alles. Dann sagt er doch zu mir, wann ist denn die Love Parade? Und ich so, ja, Franz Josef, also die Love Parade, das ist doch, was hat das mit dem Ball zu tun? Und dann sagt er doch zu mir, du dusselige Kuh, die Love Parade, das ist der Ball der Girlies, du bist entlassen, ja. Und dann dachte ich so, der hat so recht. Ja, klar, ja, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Und von Franz Josef Wagner habe ich auch gelernt, so um die Ecke zu denken. Ja, der hat ja auch mal diese tollen Zeilen, ja. Also über einen Saddam Hussein, der Wüste lebt, ja. Zum Beispiel die beste Zeile überhaupt, ja. Aber so lernt man manchmal eben auch in schlimmen Situationen oder in Notsituationen souverän zu bleiben, ja, und dann wenigstens, dass man selber den Überblick bewahrt, ja, wenn schon der Chef ausrastet, weil man irgendwie es falsch recherchiert hat, ja. Aber das war schon auch, das war sehr bunt und turbulent bei der Bunte. War eine herrliche Zeit.
Was war die krasseste Promi-Geschichte, die du geschrieben hast?
Die krasseste Promi-Geschichte, die wir hatten, war die Geschichte mit Ernst August und Caroline von Hannover. Die hatten damals eine wilde Affäre. Das habe aber nicht ich geschrieben, sondern der Kräter. Aber ich habe die Geschichte betreut. Damals war es noch so, gab ja kein Social Media. Und der Kräter flog dann mit einem Fotografen nach Bangkok. Der hatte da einen Tipp bekommen, dass die in einem Hotel eingecheckt waren. Und dann ist er in dieses Hotel und hat sich das dann alles zeigen lassen, wurde alles heimlich fotografiert, dass die tatsächlich eingecheckt hatten. Aber es gab noch keine Fotos. Und die sind dann, glaube ich, nach Chiang Mai oder nach Chiang Rai weitergefahren, nach Laos und Kambodscha. Und da, wenn du die Grenze musst du ja deine Pässe abgeben. Dann fuhr man da halt hin. Und hat das alles abfotografiert und tatsächlich hat man dann noch von beiden von ganz weitem einen Schnappschuss. Und dann musste man wieder zurück nach Thailand, zurück nach Bangkok, man musste zurückfliegen, dann mussten die Sachen entwickelt werden und dann eben aufs Cover gepackt werden. Das war damals die Sensation, das war ein Skandal. Und es war natürlich die Covergeschichte, aber es war so spannend, dass dann alles passt und dann, dass der den Flieger nicht verpasst und dass dann die Dias gab es ja noch, ja, und wurden ein richtiges Layout gemacht mit Händen. Also das war, glaube ich, die krasseste Geschichte, weil es eben auch so stressig war.
Und wie ging es weiter nach der Bunten?
Dann hat er die Patricia Riekel, hat die InStyle geholt.
Ich glaube, Patricia Riekel musst du kurz beschreiben.
Patricia Riekel war die, bis vor ein paar Jahren ja auch noch, die Chefredakteurin von der Bunte und die Herausgeberin von der InStyle. Und sie ist auch die verantwortlich für Bambi gewesen. Und ist die Frau vom Helmut Markwort, der damals eben auch der Chefredakteur vom Focus war. Tolle Journalistin und auch eine meiner Mentorinnen. Und die hat die InStyle geholt. Das war damals eine amerikanische Lizenz und ein Heft, was ich rattengeil fand. Der damalige Modechef, der Hal Rubinstein, hatte in New York in den späten 80er Jahren ein Szenemagazin rausgegeben. Egg hieß es. Und damals war ich auch schon der totale New York-Fan, bin immer hingepilgert und habe mir immer eben Egg geholt, weil das war so neu und so aufregend, ganz neuer Journalismus, lalala. Und als ich hörte, dass der Hal Rubinstein jetzt dieses InStyle-Ding macht, ich war ein Fangirl von dem, das wollte ich natürlich auch. Und natürlich, als ich dann bei der InStyle gearbeitet habe, habe ich dann endlich auch mein Idol Hal Rubinstein kennengelernt, den ich dann auch immer, ich habe ja dann auch da schnell Karriere gemacht, immer mal löchern konnte, wenn ich irgendwie nicht weiter wusste mit den Designern oder mit dem Nachwuchs. Und war ja am Anfang auch alles nicht so einfach mit der InStyle. Ja, es kannte keiner das Heft und da sind wir auch so ein bisschen schräg angeguckt worden. Also auch da hat mir diese Disziplin, hatten wir vorhin drüber gesprochen, immer, auch wenn die gesagt haben, was ein Scheiß, braucht doch keiner, ja. Und dann hast du gesagt, warten wir es doch mal ab, ich erlaube mir nächstes Jahr nochmal zu kommen, ja.
Wie wurde denn aus der InStyle so eine Erfolgsgeschichte? Was würdest du sagen, waren die Zutaten?
Das war das richtige Heft zum richtigen Zeitpunkt, erstens. Zweitens, die kreative Freiheit haben wir uns genommen, auch gegen den Widerstand der Amerikaner. Wir mussten ja denen immer alles am Anfang vorlegen. Boah, und was wir da alles getrickst haben. Da habe ich dann auch einige Male um meinen Job gefürchtet, weil die hatten ganz strenge Regularien, ja. Und am Anfang musstest du halt alles absegnen lassen. Aber ich hatte ein ganz tolles Team. Das waren richtig kluge, lustige, verrückte, aber auch sehr disziplinierte junge Frauen, wo jede eine eigene Ansicht hatte. Und das alles in diesem Heft, das war eben so ein bunter Mix. Und am Anfang waren wir tatsächlich viele haben ja gedacht, das Heft lebt nicht lange. Und ich musste mir auch einmal ganz bitter in Düsseldorf, weiß ich noch, waren wir bei einer großen deutschen Marke, die gibt es mittlerweile nicht mehr, InStyle gibt es immer noch, waren wir bei dieser Marke und der Geschäftsführer war mit meiner Anzeigenfrau und hat gesagt, dürfen wir die Kollektionen angucken, wir sind extra aus München angereist. Und dann sagt der, ein Freund vom Verleger, Sie brauchen ja gar nicht reinkommen, Sie werden eh in einem halben Jahr eingestellt, das weiß ich doch genau. Und ich so, okay, dürfen wir dann im Jahr wiederkommen, vielleicht ändert sich ja was. Und dann habe ich ganz fröhlich zu ihm gesagt und bin natürlich rausgegangen auf der Straße und bin heulend zusammengebrochen. Und die Sabine damals, die Anzeigen, jetzt beruhig dich doch, Annette, ist doch alles nicht so schlimm. Aber für mich war das ganz schlimm. Und dann ist Folgendes passiert. Und von dieser Firma gab es eine Zweitlinie und da kam die Designerin und hat mich gesehen und hat gesagt, oh mein Gott, Annette Weber von der InStyle, ich liebe ihr Heft. Und dann dachte ich so, also Moment mal, wenn die Designerin das Heft gut findet, aber der Chef nicht, gibt's vielleicht doch noch eine Chance. Und um's zu sagen, wie es ist, 5 Jahre später haben die in Berlin bei der Modenschau von dieser Marke auf mich gewartet, weil mein Flieger zu spät war. Und erst als ich in der ersten Reihe Platz genommen hatte, ist diese Show losgegangen. Klingt jetzt so angeberisch, aber was ich damit sagen will, hey, es lohnt sich manchmal doch nicht zu verzweifeln und zu denken, wir sprechen vielleicht ein zweites Mal und dann gibt's vielleicht noch mal eine Chance. Was ich damit sagen will, einfach, hey Leute, nicht aufgeben, ja. Und das war ja damals auch so, als ich gekündigt worden bin, da war ich Anfang 50. Das Alter, wo du eigentlich keine Chance mehr hast auf dem Arbeitsmarkt, ja. Denkt man, ja, da denkt ja jeder, mein Gott, die alte Tante will doch keiner mehr. Aber ich dachte mir so, vielleicht ist ja mein Alter auch ein Vorteil. In meiner Branche, also Social Media, sind ja alle 20 und süß, Aber ein Okay-Boomer, den gibt's nicht so oft. Und dann dachte ich mir, außerdem wollen ja erwachsene Frauen in meinem Alter eben nicht so, ist alles so toll, angesprochen werden, sondern die wollen eben substanziellere Themen hören und auch wissen, warum, weshalb, wieso, so. Und dann dachte ich mir, hey, das ist vielleicht ein Vorteil. Und so habe ich es gesehen und so habe ich mein Business aufgebaut. Und es ist ja auch ganz gut gelungen, muss ich sagen, bisher wieder.
Erzähl mir davon. Erzähl mir von, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Glamometer.
Glamometer, genau. Ich habe Glamometer zusammen mit der Vicky Rada, ist auch eine Influencerin, gegründet, nachdem ich ein Jahr Pause gemacht habe. Nachdem ich bei der Install raus war, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt erstmal, muss mal ein bisschen ausatmen. Dann war mal, bin viel gereist, ich war in L.A. mit Julius, meinem Sohn, den ganzen Sommer. Wir waren in Ibiza, ewig lang, oh Gott. Und ja, Party gemacht, macht ja nichts, oder? Wenn nicht dann, wann dann, habe ich mir gedacht. Also ein ganzes Jahr lang habe ich pausiert. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt kann ich mal wieder langsam anfangen. Habe immer so ein bisschen die Postings gemacht und dachte mir so, ja, wenn ich vielleicht bis Weihnachten 1000 Follower, das erschien mir damals als wahnsinnig viel, ergattern kann, dann mache ich das weiter und so. Und dann kam dann die Vicky und sagte, hey Mensch, bist doch wer, tolle Kontakte lassen sozusagen. Das haben wir dann zusammen gemacht. Dann ging es drum, ja, was für Namen machen wir, und dann ist mir eingefallen, ich hatte bei der L eine Kolumne, die hieß Elometer quasi, das Maß aller Dinge. Und dann dachte ich mir, mache ich wieder das Maß aller Dinge, aber diesmal mit glamourös, ja, war ein bisschen erwachsener geworden und hieß halt Glamometer. Und dann hatten wir eben ein Instagram-Profil und dann haben wir diese Hoodies gemacht und da ist ja dann die Jogging-Kollektion draus geworden. Mittlerweile ist es die Jogging-Kollektion zusammen mit Juvia. Und die Hemdenkollektion zusammen mit Seidensticke. Also wir sind, mittlerweile machen wir eben auch Mode selber. Und außerdem mache ich eben auch ein Instagram-Profil, ja. Mhm. Und schreibe gerade an meinem neuen Buch. Aber eigentlich weiß ich auch nicht so genau, wenn man mich fragt, was ich bin von Beruf. Also ich kann einfach nicht sagen, ich bin Influencer. Ich weiß nicht, das kommt mir so komisch vor, wenn ich das sage, oder seltsam, ja. Ich sag dann manchmal, ich bin Unternehmerin, manchmal sage ich, bin Journalistin, wobei ich das mittlerweile auch Journalist, was ist das schon, ja. Manchmal sage ich auch, ich bin Publizistin, ja. Aber was würdest du sagen, Peter, was ich bin?
Na, es gibt ja so viele neue Begriffe. Einer der neueren ist sicherlich Creator oder Creatorin. Aber irgendwie trifft's das nicht, habe ich immer den Eindruck. Und bei Influencer, nur bei der reinen Begrifflichkeit, da habe ich höchste Schwierigkeiten immer schon gehabt. Nicht, weil es jetzt nach der Grippe klingt, sondern vor allem, weil es irgendwie eine komische Konnotation hat. Ich will nicht jemand sein, der beeinflusst. Also das klingt irgendwie komisch, finde ich. Das Beeinflussen klingt ja wie Manipulation irgendwie in einer gewissen Hinsicht. Deswegen mag ich die Begrifflichkeit nicht. Habe aber auch keinen besseren Begriff als vielleicht denjenigen, dass man eben jemand ist, der öffentlich auftritt oder der Inhalte schafft, der eine Öffentlichkeit sucht und findet, der Geschichten zu erzählen hat am Ende des Tages. Vielleicht gibt es diesen Begriff noch nicht. Vielleicht musst du einen erschaffen. Und was ich besonders interessant finde, ist, wie du mit dem Thema Alter umgehst. Das finde ich besonders interessant, weil du ja generisch aus einer Branche kommst, in der die Jugend, so wirkt es zumindest, gefeiert wird wie selten sonst wo. Angefangen von Models, die gerne mal ein bisschen zu jung sind. Mittlerweile gibt es da ja auch bessere Entwicklungen, soweit ich das verfolgen kann. Ja. Bis hin einfach zu den Idealen, die immer sehr, sehr jugendliche Schönheit feiern, um es mal so auszudrücken. Und was glaubst du denn, ist die Entwicklung, weil ich könnte mir das gut vorstellen, dass du mehr als eine Nische bist. Was ist denn zu erwarten von der Mode in Zukunft?
Ja, Peter, ich bin ja keine Nische, ich bin hier die Mehrheit, ja. Und das sollen sich die ganzen Werbeleute auch mal vergegenwärtigen, dass man manchmal auch die Zielgruppe ansprechen muss. Ich sage das jetzt ganz, nee, ich sage es überhaupt nicht wertfrei. Also ich bin zum Beispiel dabei, mir ein neues Auto zu kaufen, ja. Aber ich möchte nur ein Auto, was in der Werbung mich anspricht. Und soll ich dir was sagen? Das ist überhaupt nicht einfach, weil oft in der Werbung sind Menschen, wo ich genau weiß, die spricht mich erstens nicht an, zweitens würde ich sowieso nie ein Auto fahren, schon dreimal nicht diese Marke, die hat wahrscheinlich gar keinen Führerschein, diese Person, ja, aber es wird damit geworben. Und wenn ich dann denke ich mir, nee, dann, ich will ein Auto, wo die wissen, das ist eine Frau, die steht mitten im Leben, die kann sich vielleicht diesen Preis für dieses, ist ja mal ordentlich teuer, ja, die kann sich das erlauben, die hat sich das in ihrem Leben, die hat Karriere gemacht, die kann sich's erlauben. Und dann möchte ich auch angesprochen werden. Dann möchte ich, dass man es wertschätzt von Kundenseite, dass ich noch bereit bin, so viel Geld für ein Auto auszugeben. Und ich glaube aber, dass die Firmen langsam dahinter kommen, dass die in ihrer Kommunikation auch ein bisschen diverse werden, was die Kommunikation betrifft. Eben nicht nur, dass der Cast diverse wird, sondern eben auch die Ansprache. Weil es wird ja schon sehr segmentiert. Natürlich, wenn du 20-Jährige ansprichst, musst du das vielleicht anders machen, ja, oder mit Sicherheit machst du es anders. Aber wenn du eben die Boomer-Generation ansprichst, die eben jetzt das Geld hat und auch die Zeit, ja, es ist ja nicht nur so, dass wir das Geld haben, wir haben jetzt auch vermehrt Zeit, viele gehen in den Ruhestand, ja, was machen denn die ganze Zeit? Ja, wir geben doch noch Geld gerne aus, ohne schlechtes Gewissen, ja, das ist ja töricht, wenn man uns nicht anspricht, so. Und deswegen denke ich, dass da jetzt auch ein ganz großes Umdenken stattfinden wird.
Hast du das System nicht unbewusst selbst auch ein bisschen mitverschuldet und unterstützt, indem du jahrelang ja so eine einflussreiche Person warst in der Journalie in diesem Fall? Soll heißen, ich habe jetzt die Insta nicht so oft gelesen, muss ich gestehen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dort die Models oder die Personen, die dort zu sehen waren, ja auch eher in dieses junge Raster wahrscheinlich gepasst haben. Oder habt ihr schon damals darauf geachtet, lasst uns auch Geschichten erzählen, gerade von ganz normalen Menschen oder von älteren Damen oder was auch immer?
Nee, das nicht. Wir haben ja immer Leute, die wir eben selber gut fanden. Sarah Jessica Parker zum Beispiel, die war ja ungefähr ein bisschen jünger, aber ich habe da oft so meine Generation auch. Das ist ja oft so, dass man so seinesgleichen dann eben zeigt, ja. Aber also ehrlicherweise war mir Alter nie wichtig. Ich hatte auch viele Freunde, die wesentlich älter waren wie ich. Ich habe aber immer auch viele jüngere Freunde gehabt. Und mein Subtitel von Glamometer heißt All Ages, All Area. Und die Kollektionen von Jogging sind unisex. Und zwar schon seit 5 Jahren. Also bevor man da irgendwie noch drüber nachgedacht hat, hatten wir das schon so. Und dieses All Ages, All Area ist, was mich eben auch so, glaube ich, ausmacht. Ich bin, glaube ich, so total geländegängig, ja. Und ja, weißt du, wie kannst du überall hinstellen und das passt dann schon irgendwie so. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Altersding oder das ist kein Vorwurf, aber was du sagst, dass ich vielleicht selber dran schuld bin. Nee, finde ich gerade nicht. Und ich glaube auch, dass die InStyle genau das erste Heft war, was die Mutter mit ihrer Tochter zusammen gelesen und verschlungen hat. Zumindest war das immer, was uns zurückgespielt worden ist.
Schön. Ich denke sofort natürlich an die DARF-Kampagne, die ja begonnen haben, aber auch ganz bewusst Frauen zu nehmen, die jetzt nicht die, 90-60-90 Figur haben und die unheimlich gefeiert wurde. Ist das ein Trend? Ist das in Zukunft, wird es das mehr geben? Was denkst du?
Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich die DAF-Kampagne im Endeffekt gewesen
sehr,
ist. War die sehr erfolgreich?
Ja, okay. Sehr erfolgreich.
Ja, natürlich ist es ein Trend, aber ja, das ist ein Trend und ich finde es auch gut, dass auf dem Laufsteg jetzt so ein bisschen ein diverserer Cast zu sehen ist. Ja, eine Firma, die ich zum Beispiel wirklich ganz toll finde, ist Max Mara. Die haben ja auch Marina Rinaldi. Das ist für die Plus-Size, ja, für die für die Plus Size und für die ich übrigens auch arbeite. Was ich auch geil finde, dass also eine Firma, die eigentlich für Plus Size steht.
Plus Size ist praktisch größere Größen, oder?
Ja, bei Kindern sagt man Husky, also die so ein bisschen nicht übergewichtig, wie sagt man denn das?
Ich bin auch Plus Size, würde ich sagen, also insofern passt schon.
Also so ein bisschen wohlfühlig, sagen wir mal so, ja, ohne. Aber ich bin ja total das Gegenteil von, bin ja ein magerer Spaghetti, ja. Aber ich finde es wahnsinnig cool, dass eine Marke, die eigentlich so große Größen hat, auch mit jemand arbeitet, der so ein Spaghetti ist, weil die eben sagen, all sizes are beautiful, ja. Und da möchte ich nämlich noch was sagen. Klar heißt immer ja und es ist so plus size und curvy und ich weiß nicht was. Und es wird dann so gefeiert, ja. Und der darf es ja gar nichts sagen. Aber ich krieg manchmal ganz bitterböse Kommentare, weil ich angeblich so dünn bin und magersüchtig. Und dann denke ich mir manchmal, erstens wisst ihr gar nicht, warum ich so dünn bin, ja, weil ich viel Sport mache, erstens und zweitens, weil es in der Familie vielleicht liegt. Ich könnte aber auch krank sein. Und was würdet ihr dann alle schreiben, ja?
Die Unterstellung ist immer ganz schnell
da. Ja, das ist eine ganz gemeine Unterstellung. Und was ich eben schon lange, mein Leben lang eben kenne, ja. Und deswegen bin ich vielleicht da auch so ein bisschen allergisch in jede Richtung, ja. Ich finde, jedes hat was für sich, ja. Und man muss das so sein lassen, wie es ist und soll nicht rumnörgeln. Und deswegen finde ich super, dass es auch ein bisschen diverseren Cast gibt. Aber weil eine Zeit lang haben halt viele auch so rumgeblärt, ja, und da müssen viel mehr curvy. Es ist auch ein finanzielles Ding, ja. Also das erkläre ich dann oft gerne, das fehlt jetzt die Zeit, aber du musst ja eine Musterkollektion machen, ja. Und die ist halt immer in Sample Size, weil du kannst ja nicht 10 Kollektionen machen. Eine Kollektion kostet ungefähr 200.000 Euro zu machen. Und dann machst du vielleicht noch 3-4 Modelle in einer Curvy Size, aber auch Curvy gibt's ja. Groß Curvy, klein Curvy, viel Busen Curvy, viel Hintern Curvy, ja. Wenn du das alles jetzt durchdeklinieren würdest, das kann sich ja kein Designer leisten. Und deswegen gibt es eben die Sample-Size-Kollektion, da musst du halt reinpassen oder nicht, ja. Und es gibt dann eben immer jetzt ein paar Modelle auch für Curvy-Models. So ist es jetzt und so finde ich es jetzt auch gut.
Glaubst du denn, dass in der heutigen Welt der Mode so Themen wie Menschlichkeit vielleicht auch eine größere Rolle spielen? Also, dass man vielleicht ein bisschen abrückt oder sagst du, nö, nee. Ist nicht der Fall.
Ach Gott, nee. Nein, das wird vielleicht jetzt so ein bisschen, nein, das ist, die Modebranche ist schon, das ist ein Geschäft. Und ein knallhartes Geschäft. Ja, natürlich nach außen, das liest ja der Geist, ist so schön und ach nein. Und dann trinkt man Champagner und ein schöner Lauf, die schönen Sachen. Aber letztlich, das ist doch knallhart. Du musst das alles auch verkaufen. Das muss sich amortisieren. Und alles muss ich gegenrechnen, ja. Auch wenn ich jetzt mit dir einen Champagner trinke, muss dann hinterher ein Auftrag wieder drin sein. Sonst hat sich das nicht gerechnet und der Drink ist rausgeschmissenes Geld. Deswegen muss man das, auch wenn man es nicht gerne tut, muss man immer wissen, das ist ein knallhartes Geschäft. Genauso wie wenn du mit irgendwelchen Halbleitern handelst, ja, oder mit Gefahrengut, ja, das... Wenn du es runterbrichst, geht's ums Geschäft.
Aber nichtsdestotrotz habe ich so ein klein wenig den Eindruck, dass die Modebranche oder auch die Produzenten von Mode mittlerweile viel mehr unter der Lupe stehen, viel mehr auch beachtet werden, wo produzieren sie das, unter welchen Gegebenheiten und so weiter, dass das auch möglicherweise, schlag mich, wenn ich mich irre, eine größere Rolle auch für die KonsumentInnen spielt.
Ja, natürlich, da hast du komplett recht. Also das ist heute alles nachvollziehbar und es ist transparent. Das Sourcing, wo kommt was her, welche Stoffe werden benutzt, wie wird gefärbt, sind die Arbeitsbedingungen fair. Das ist heutzutage, das ist ein Standard. Wir haben zum Beispiel GOTS Certificate, das ist der höchste Standard, das ist auch wichtig. Und es ist denn, natürlich ist es heutzutage wichtig, aber ehrlicherweise, sagen wir mal, du kannst fast nichts mehr verkaufen, wenn du nicht diese Standards hast. Also das ist 100% selbstverständlich richtig, gar keine, aber es ist keine Frage mehr, dass es richtig ist. Und es gibt vielleicht noch bei irgendwelchen chinesischen Firmen, wenn du für 5,50 Euro ein T-Shirt, dann ahnt man schon, dass das jetzt nicht toll zertifiziert ist und dass da vielleicht auch eine Kinderarbeit dahinter steckt. Aber sagen wir mal, selbst bei den Vertikalen wie beim Zara und H&M, ach Gott, die achten alle drauf, weil die Konsumenten das nicht mehr mitmachen, ja, dass das schlecht läuft, ja, dass du die Umwelt verschmutzt und dass du schlechte Arbeitsbedingungen hast. Nein, das ist selbstverständlich heute. Das sind komplett andere Standards geworden. Gott sei Dank.
Was sind denn deine großen Ziele, die du demnächst oder mittelfristig ansteuerst? Was sind deine Pläne? Lass uns teilhaben.
Ja, meine Pläne sind, dass mein Business natürlich jetzt auch wachsen muss. Die Branche ist gerade nicht so einfach im Moment. Wir haben eine große Rezession und es betrifft jetzt nicht nur das mittlere Segment, sondern auch im Luxusbereich ist es gerade schwierig. Es kommt gerade der perfekte Sturm zusammen. Hier in Deutschland ist es so, dass die Leute ihr Geld natürlich zusammenhalten, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist auch so, dass die Luxusfirmen die Preise dramatisch angezogen haben aus Marketinggründen und die Konsumentin jetzt, sie haben es einfach überspannt und man jetzt sagt, nee, gehe ich nicht mehr mit. Dazu kommt, dass jetzt vielleicht auch nicht so viel Neues auf dem Markt ist, ja. Dazu kommt, dass vielleicht aus bestimmten Regionen nicht mehr so viele Touristen kommen. In China gibt es ja auch einen großen Wirtschaftseinbruch und. Und es führt alles dazu, dass die Budgets zusammengekürzt werden und da muss man eben gucken, dass man mit guten Kunden schöne Konzepte miteinander erarbeitet. Aber auch das ist eben eine gute Zeit jetzt, weil man jetzt mehr in die Tiefe auch geht. Also ich merke, dass man schön mit Kunden lange auch zusammenarbeiten kann, dass man eher langfristige Verträge auch wieder machen kann, weil die Kunden halt merken, wenn sie sich auf dich verlassen können und du den Umsatz eben auch bringst, dann sind die Kunden eben auch bereit, auf dich zuzugehen, sagen, hey, gehst ein bisschen runter vom Budget, aber wir machen langfristig einen Vertrag. Und das finde ich total angenehm.
Was finde ich denn auf der Seite von Glamometer? Also was erwartet mich dort?
Also bei Glamometer findest du eben All Ages, All Area, Frau Weber mit ihren Freundinnen, Mitarbeiterinnen, meistens entweder in Jogginganzügen oder in schönen Outfits mit Blusen dabei, verschieden gestylt. Und bei mir, bei Netti Weber, denke ich, findet man eine Frau, also mich, Frau Weber, die mal in einer coolen Jogginghose rumläuft, aber die dann auch eben, ja, das ist einfach so ein buntes Meli-Melo von St. Moritz, Saint-Tropez, Ibiza, Fashion Week, New York, Mailand, Paris. Irgendwie, ich hups im Königshof beim Pisco Sour rum, aber auch auf der Maximilianstraße in einem kleinen Max Mara-Kostüm. Und dann deckt man mal schön den Tisch mit dem neuen Soleil-Geschirr von Hermes. Ich denke, dass ich habe ganz tolle Follower. Es ist ganz oft so, dass man auf der Straße dann, ja, kommst ins Gespräch und so. Und dann denke ich mir manchmal so, oder, das sind die Frau Weber, ja. Und dann sage ich, sie brauchen mir doch gar nicht zu folgen. Sie sind so eine schicke Frau. Und was mir eben zurückgespielt wird, was mich total freut, dass die eben bei mir eben auch eine Frau sehen, die jetzt eine reale Frau, eine echte Frau mit einem echten Leben. Bei mir sieht man, what you see is what you get. Ja, du siehst meine Falten, ja, du siehst auch mal einen nicht so guten Tag, du siehst mich lachen, ja gut, weinen eher weniger, haben wir ja schon besprochen. Aber dass du so alles mitkriegst und vor allen Dingen, und das war bei der Insta ja auch so, dass du so gute Anregungen so für everyday high kriegst. Nichts, was komplett verrückt ist, sondern einfach so was Reales.
Wir haben ja schon die eine oder den anderen hier gehabt, die durchaus auch eine große Followerschaft haben. Und einmal wurde mir auch gesagt, boah, es ist manchmal schon echt so ein Content-Druck. Jetzt muss wieder irgendwas kommen. Spürst du den auch?
Ja, den spüre ich auch, weil, den spüre ich auch. Aber man muss natürlich überlegen, ja, gerade so mit dem Altersding, das ist ja im Moment, wo viele so nach vorne gerade gehen, ja, die machen dann, ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin 55 und mach das und das, oder ich bin 59, hab 10-mal Sex am Tag, ja. Ja, das ist, ich weiß, man denkt auch so, das, ja, das kann man machen. Das ist auch sehr erfolgreich, weil alle, das ist, weil ja, was ist denn die Währung auf Social Media? Aufmerksamkeit. Ja, und dann kriege ich natürlich eine Aufmerksamkeit, eine hohe Reichweite, das belohnt der Algorithmus und das ist toll und das ist ja auch Mut machen für viele, dass sie sagen, Mensch, die ist so sexy in dem Alter noch, ja, ist ja toll, ja, das ist, da kann ich es vielleicht auch noch, ja, also das ist durchaus mutmachend, ja, aber es ist nicht mein Weg. Ich habe das Alter, ja, aber irgendwann, ich finde halt so, irgendwann ist auch, ich bin alt genug oder nein, ich bin, denke ich, eine andere Liga und ich habe in meinem Leben schon genug bewiesen, muss jetzt nicht sagen, schaut her, ich bin 100 und sehe aus wie 50, ich habe 20 mal Sex am Tag und trage einen Minirock und einen Bikini, ja, und 10 Männer schlecken sich die Finger nach mir oder whatever, ja, nein, das ist nicht meine Message, meine Message ist was anderes, letztlich die Mode und alles, was modisch ist.
Dann muss ich dich natürlich abschließend fragen. Also wenn ich dich, wen dann? Was kommt jetzt dieses Jahr? Also was sind denn jetzt die großen Modetrends?
Ich habe
ja gar keine Ahnung. Ja, Deswegen muss ich doch jemanden, nein, also The Voice of Fashion muss ich ja fragen. Was kommt da auf uns zu?
Peter, weißt du was? Das ist die schlimmste Frage, die mir immer, das ist so schlimm, ich habe schon Panik vor dieser Frage. Du sitzt irgendwie bei den Freundinnen von deiner Mutter oder sonst wo und die Frau Weber, was ist denn am Kommen? Und du denkst ja so, oh, bitte jetzt nicht, ja, weil es ist so, genauso gerne wie ich gehe auch nicht gerne zum Shoppen, ja, am schlimmsten mit meiner Schwester, die kann sich einfach nicht entscheiden. Ich sehe ja zack, zack, gut, steht dir, zack, kaufen. Nein, so, also ich mag weder über was kommt, ich weiß das und was kommt, sieht man auf meinem Instagram-Profil, könnt ihr euch alle gerne angucken, aber ich werde jetzt nicht mit dir über Rocklängen oder Modefarben diskutieren.
Da wäre ich auch der völlig falsche Ansprechpartner.
Ich möchte dich dafür bewahren, weil was kannst du denn jetzt Konstruktives beitragen? Du kannst doch dann nur sagen, ah, ja, interessant, aber das ist ja keine Konversation, sondern ein Vortrag.
Wie Orange ist vielleicht eine Farbe, dieses Jahr gut vorstellen könnte.
Genau, Pro-Seminar, Frau Weber, ne? Nix da.
Aber was, dann formuliere ich die Frage um einfach auch den Bogen ein bisschen zu spannen zum Anfang. Warum tut uns Mode auch mal gut? Und warum tut es nicht nur Frauen, sondern auch Männern gut? Gerade in diesen Zeiten, die vielleicht nicht so einfach sind.
Weil es einfach eine gewisse Heiterkeit, eine Leichtigkeit mit sich bringt. Wir alle kennen doch das Gefühl, man sitzt im Straßencafé und guckt Leuten hinterher. Dann denkst du, oh, wer ist das, was macht der? Und natürlich, die haben irgendwie was an. Und danach wird doch bewertet. Und das ist auch das Schöne. Ich kann in eine neue Rolle schlüpfen mit Mode. Ich kann mich ausdrücken mit Mode. Und das ist bei Männern genauso wie bei Frauen. Und deswegen kommen wir zurück, dass dieses Message-Dressing ja und nein. Und es ist einfach was wahnsinnig Schönes. Und es ist auch ein schönes Hobby. Aber Mode und Shopping, das möchte ich vielleicht noch sagen. Früher waren der, wenn ich Bewerberinnen habe und ja, du interessierst dich für Mode, ja, ich gehe ja so gern zum Shoppen. Ja, dann war es schon durchgefallen, weil wenn ich gerne shoppen gehe, heißt nicht, dass ich mich für Mode interessiere. Ja, ist was anderes. Aber Mode schenkt Lebensfreude. Das ist dieser Eskapismus. Ich kaufe mir jetzt was Schönes, ich ziehe mich abends schön an. Ich gehe schön aus oder ich mache mir einen schönen Tee, ja, und ziehe mich dazu schön an. Aber dieses in eine andere Rolle vielleicht auch mal schlüpfen, sich toll zu fühlen als Frau. Die Leute gucken sich nach dir um. Und gerade in so schweren Zeiten ist es ganz einfach etwas Schönes und ein schönes Hobby.
Und ist es nicht mindestens genauso wichtig, dass man sich selbst einfach wohlfühlt, selbst wenn einem keiner hinterher schaut?
Ja, dass man sich wohlfühlt, ist natürlich das Allerwichtigste. Also ich kann gar nicht verstehen, dass Leute verschlammt... Doch, ich kann es sehr gut verstehen. Das ist jetzt Quatsch, was ich sage, weil ich laufe manchmal am Wochenende sowas von verschlammt rum, dass ich manchmal denke, oh Gott, wenn die mich jetzt sehen, ja, oh, die schicke Frau Weber, Instagram versus Reality. Nee, aber man natürlich muss man sich wohlfühlen. Aber man soll sich wohlfühlen und natürlich fühlst du dich in einem hochwertigen, qualitativ hochwertigen Kleidungsstück. Das hebt sich auch. Also natürlich kann sich jetzt nicht jeder eine Chanel-Jacke leisten, das ist mir ja klar. Aber man kann vielleicht auf ein schönes Stück sparen. Und es ist einfach so, warum haben so viele Frauen eine Designer-Handtasche? Weil sie sich damit stark und selbstbewusst und unbesiegbar fühlen. Und das ist toll, dass diese Modefirmen das geschafft haben, dir mit diesem Kauf und diesem Brand das zu ermöglichen. Und gerade in diesen heutigen Zeiten, wo die Welt so unübersichtlich ist, habe ich eine Modemarke, der ich vertraue. Und da weiß ich genau, die ziehe ich an und dann fühle ich mich folgendermaßen. Nämlich gut oder elegant oder souverän oder sexy. Und das finde ich was ganz Wichtiges, was Wegweisendes und auch was Orientierunggebendes.
Was für ein schönes Schlussstatement. Liebe Annette, es war großartig, dass du da warst, dass du auch mich entführt hast in die Welt der Mode, die ich ja wirklich nur am Rande kenne. Und bin sehr stolz und glücklich, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Leitung, Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Alexander Meyer. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Voggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.